SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Die Verrückten kommen. 100 Jahre Donaueschinger Musiktage. Am Mikrofon ist Martina Sieber. Die Donaueschinger Musiktage werden 100. Da werden nun einige vielleicht ehrfürchtig nicken. Andere womöglich die Stirn runzeln und sich fragen, warum sie von diesem Festival noch nie etwas gehört haben. Was es mit Donaueschingen und der Musik auf sich hat, darüber sprechen wir heute. Zu Gast sind der Komponist Manos Tsangaris, Sylvain Combrelin, er kennt die Musiktage aus der Perspektive des Orchesterdirigenten und vom SWR, der das Festival seit langem künstlerisch verantwortet, die Redaktionsleiterin für neue Musik Lydia Jeschke. Nun aber erstmal zum Stirnrunzeln. Ich bin mir ganz sicher, wir müssen klären, worüber wir sprechen und damit hoffentlich für ein paar Erkenntnisgewinne sorgen. Herr Tsangaris, Sie waren als Komponist mehrfach in Donaueschingen eingeladen. Wenn Sie jemandem die Musiktage erklären müssen, wie machen Sie das?
Ja, Sie haben es doch eigentlich gerade im Titel schön gesagt. Die Verrückten kommen. Den Titel kannte ich vorher nicht. Aber im Ernst, wie würde ich das machen? Ich würde von außen nach innen gehen. Ich würde sagen, es ist tatsächlich wahrscheinlich das älteste und eines der überhaupt wichtigsten Festivals für zeitgenössische Musik, zeitgenössisches Komponieren und Aufführen. Und dass es auch dadurch noch einen Sonderstatus hat, dass es eben in Donaueschingen stattfindet, was der Titel schon sagt. Und das heißt, es ist nicht in Berlin oder in Baden-Baden oder in Stuttgart oder in München, sondern in einem sehr schönen, sehr pittoresken, idyllisch gelegenen und historisch konnotierten Ort an der Bar. Die Welt findet sich in Donaueschingen ein, buchstäblich, also eine bestimmte Welt jedenfalls. Und dort wird dann über ein Wochenende hinweg, also von Freitag bis Sonntag, ein durchgehender Strom von Uraufführungen, von Seltsamkeiten und vielleicht auch Verrücktheiten gespielt.
Frau Jeschke, Sie sind für den SWR schon seit über 20 Jahren in Donaueschingen dabei und haben auch den Titel unserer Sendung geliefert, Hilfe, die Verrückten kommen. Wo kommt das her? Und was ist eigentlich verrückt, darf ich noch fragen, ein internationales Festival in so einer kleinen Stadt am Rande des Schwarzwalds zu veranstalten? Oder sind die Künstler und Künstlerinnen verrückt?
Ja, also ob die Hilfe gerufen haben, Hilfe, die Verrückten kommen, das weiß ich nicht. Aber die Verrückten kommen, das sagte man, also wurde ich vorgewarnt damals, als ich so in den 90er Jahren noch am Ende meines Studiums die ersten Projekte in Donaueschingen bei den Musiktagen übernommen habe. Da hat man mir aus dem eigenen Haus, also aus dem SWR, gesteckt, dass ich mich nicht wundern sollte. In Donaueschingen wäre das immer so ein bisschen Ausnahmezustand, wenn wir da alle kommen. Und das hat man gerade in der Nachkriegszeit, nach der Neugründung, als das Festival auch größer wurde, offensichtlich gesagt, also ach, es sind wieder Musiktage, die Verrückten kommen. Gemeint war da, und ich habe das wirklich erlebt, das war optisch zu greifen, eine Invasion, die da stattfindet einmal im Jahr. Das Stadtbild ändert sich komplett. Am Ende sind lauter schwarz gekleidete Menschen da gewesen mit Programmbüchern unterm Arm. Und ich glaube, das war gemeint. Da waren gar nicht nur die Künstler und Künstlerinnen gemeint, sondern diese ganze, heute würde man sagen, Bubble, diese ganze Community der Leute, die sich irgendwie was Komisches anhören und dafür extra nach Donaueschingen fahren. Ob das jetzt verrückt ist, da muss man in die Geschichte gucken. Ich glaube, die Gründung war gar nicht so verrückt, die war naheliegend, weil da gab es jemanden, der das mäzenatisch unterstützen wollte und es gab einen regen Verein der Bürger. Aber so wie es sich entwickelt hat, war es dann doch ein bisschen eine Zeit lang ein bisschen ein UFO.
Darauf kommen wir später noch, auf die Geschichte. Das Verrückte hat natürlich auch so eine künstlerische Konnotation. Kunst ist immer ein bisschen verrückt, das heißt, man rückt etwas von einer Stelle an die andere Stelle und dann hat man vielleicht eine neue Perspektive. Aber Herr Combrelin, auch Sie müssen bei Donaueschingen bei diesem Stichwort gar nicht lange überlegen. Sie waren zwischen 1999 und 2011 Leiter des Sinfonieorchesters des SWR Freiburg und Baden-Baden und haben in dieser Zeit mit den SWR-Musikern viele Werke bei den Musiktagen aufgeführt und sind auch in diesem Jahr beim 100. Jubiläum dabei. Erinnern Sie sich eigentlich noch, wann Sie zum ersten Mal nach Donaueschingen gekommen sind? Hatte das für Sie so eine Aura vorher?
Ich war für das erste Mal in 80 als Gastdirigent. Und das war für ein Stück, was ist geblieben in der Musikgeschichte von Lachenmann, Tanzsuite mit Deutschlandlied. Und das, ich glaube, das ist das wichtigste Punkt für die Donaueschingen-Festival. Das ist die Uraufführung mit Orchester, weil es gibt viele Festival für zeitgenössische Musik, aber sehr wenig, wo man macht Auftrag am Komponist für Orchesterwerk. Und das, ich glaube, es gibt nur Donaueschingen. Es heißt Donaueschingen Festival für mich, es ist Musikgeschichte. Es ist 100 Jahre, aber nicht nur, es ist alle die größten Komponisten von diesem Jahrhundert haben etwas in Donaueschingen uraufgeführt, komponiert für Donaueschingen. Und waren sie verrückt? Vielleicht ein Teil. Sind wir verrückt, weil wir spielen neue Musik? Vielleicht, aber endlich, was ist verrückt zu sein in Musik?
100 Jahre werden die Donaueschinger Musiktage, das ist eine ganze Menge. Am kommenden Wochenende wird das in Donaueschingen gefeiert. Gegründet wurde das Festival im Jahr 1921, also zwischen zwei Weltkriegen. Da war die neue Musik überhaupt erst ein Jahrzehnt ungefähr alt, wenn man das so datieren kann. Und noch eine, oder damals schon, eine explosive Mischung und ein Nebeneinander aus Atonalität, Expressionismus, Futurismus und anderen Experimenten. Das Festival hieß damals noch nicht Musiktage, sondern bescheidener und vielleicht auch ein bisschen förmlich Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst. Wie kam es überhaupt dazu und was musste da gefördert werden, Frau Jeschke?
Da haben mehrere Kräfte zusammengewirkt, auf eine sehr produktive und sogar, wie man heute weiß, sehr nachhaltige Weise. Es gab den Fürsten Max Egon II., der aus einem Fürstenhaus kam, das ja immer schon musikaffin war. Also wir wissen, dass der junge Mozart da war. Kalliwoda hat dort ein bisschen Musikgeschichte geschrieben als Kapellmeister. Und der war also da mit seinen Mitteln, mit seinen Möglichkeiten, auch seinen Räumlichkeiten. Es gab einen Verein, eine Gesellschaft der Musikfreunde. Bis heute sind sie der Veranstalter der Musiktage. Die waren seit 1913 aktiv und wollten eigentlich das Erbe der fürstlichen Kapelle nachspielen. Also da gab es ein Notenarchiv.
Das heißt aus alter Musik. Zeit.
Ja, also naja, genau. Ich glaube, die war aufgelöst worden 1860 und hatte halt einen Nachlass hinterlassen. Und dieser Verein hat sich aber bewegt, zusammen mit dem Kapellmeister Heinrich Burkhardt, dazu mal etwas Neues zu wagen. Also nicht nur Altes nachzuspielen. Und dann gab es noch Willi Rehberg, ein Musikprofessor, der kam ein bisschen von außen, brachte Anregungen rein. Am Ende haben diese Kräfte sich zusammengetan und einen Versuch gestartet mit den finanziellen Mitteln des Fürstenhauses und mit der Tradition der Musikfreunde und der Musik am Hof dort und auch später zusammen mit der Stadt. Sie haben versucht, unbekannte, umstrittene Werke zu spielen. Sie wollten einfach die jungen und noch nicht arrivierten Tonkünstler fördern und vielleicht auch alles eine Folge des Ersten Weltkriegs, der Wirren auch im Politischen, dass man gesagt hat, man muss jetzt mal was tun, was hier und jetzt wichtig ist und nicht museal arbeiten.
Es gab ja damals, als ein großer musikalischer Umbruch eben sich ereignete, hin zu dem, was man dann die neue Musik mit großem N genannt hat. Das war auch keine einfache Angelegenheit, das dem Publikum schon damals zu vermitteln. In Wien hat dann Schönberg den Verein für musikalische Privataufführungen vermittelt. Ist Donaueschingen da auch einzureihen als Reaktion darauf, dass man einen Aufführungsort, eine Aufführungsmöglichkeit für sich braucht, einen Experimentierraum?
Bestimmt. Also nicht nur einen Experimentierraum, vielleicht auch ein bisschen einen geschützten Raum. Also ein Wochenende oder ein paar Aufführungen, es waren ja gar nicht so viele Konzerte am Anfang, wo interessierte Leute zusammenkommen und nicht gleich alles zerredet oder skandalisiert wird, sondern wo man erstmal machen darf, so würde ich das verstehen. Und es gab ja sehr viel Interesse, es gab ganz viele Einreichungen und das hat sich dann relativ schnell entwickelt in ein großes Renommee. Dann hat man gesagt, jetzt muss ja doch der Schönberg auch her, obwohl der sich jetzt nicht als unbekannter Künstler bewerben wird. Das mit dem Publikum ist natürlich so eine Sache. Genauso wie es renommierter wurde, war es wahrscheinlich auch immer schwieriger, das tatsächlich noch in die Bevölkerung rein zu vermitteln, die am Anfang, also die ist ja Ausgangspunkt gewesen mit der Gesellschaft der Musikfreunde. Das ist aber ein Thema, glaube ich, das beschäftigt uns alle bis heute und es gibt so Wellen, also der Annäherung und Entfernung, glaube ich, zwischen Donaueschingen und den Musiktagen. Und das ist auch vielleicht okay. Und ich freue mich immer sehr, wenn es gerade eine Welle der Annäherung oder des Überkreuzens gibt. Also dass man das Gefühl hat, es ist eben nicht nur ein UFO dort gelandet, sondern es gibt Austausch. Und da gibt es ja auch tolle Leute. Und da gibt es ja auch Leute, die einfach mal anders Musik hören als wir alle, die wir das professionell tun.
Diese Wellen und das UFO, das Bild finde ich ganz schön, denn das UFO hat dann manchmal auch abgehoben. Die Musiktage hat nach Unterbrechungen, sind mal kurz nach Baden-Baden gewechselt. In der Nazi-Zeit gab es die Musiktage in diesem Sinne nicht, aber die Nazis haben in Donaueschingen ein Festival veranstaltet, in ihrem Sinne für die deutsche Musik. Nach dem Krieg und damit zu Beginn des Kalten Kriegs und am Beginn der Demokratie wurde die neue Musik in der Bundesrepublik gezielt gefördert und aus zumindest unserer westdeutschen Perspektive ist Donaueschingen seither das Zentrum der neuen Musik, der größte Hotspot. Herr Combrelin, für Sie als Franzose, haben Sie Donaueschingen schon als heranwachsender Musikinteressierter in Frankreich als so einen Hotspot, als ein Zentrum wahrgenommen oder ist das unsere deutsche Perspektive?
Nein. Das ist in Frankreich sehr, 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 sehr bekannt. Und wenn ich war jung, natürlich war Pierre Boulez schon in Baden-Baden auch. Und ich habe angefangen in die 70er Jahren sehr interessiert zu sein mit neuer Musik. Und jedes Jahr, Donaueschingen, es war schon die Sendung und ich habe durch Radio gehört die Konzerte von Donaueschingen und es ist eine Referenz. Alles, was kam von der Uraufführung von Donaueschingen, das hat interessiert die Musiker, interessiert an die neue Musik natürlich. Aber die Xenakis, die jüngere Boulez, habe ich schon gesagt, Messiaen und alles das sprechen von Donaueschingen. Und als Student, wenn ich war noch in Paris Konservatorium, jedes Jahr Donaueschingen war eine wichtige Zeit, wo man wusste schon da, wir schreiben die Geschichte von Musik in Donaueschingen. Und es ist geblieben.
Herr Zangaris, war das auch Ihre Perspektive?
Zum Teil ja. Ich fand sehr interessant, was Sie alle sagen, aber ich fand einen Aspekt, der jetzt kurz aufschien, den Frau Jeschke genannt hatte, nämlich den Aspekt, das Verhältnis der von Krise zu Neuaufstellung und Laboratorium. Also bezeichnenderweise, das haben Sie, Frau Jeschke, ja auch gesagt, ist 1921, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, hat dann die Bürgerinnen und Bürger von Donaueschingen, aber auch das Fürstenhaus hat, was ja einen entscheidenden Impuls gegeben hat, hat beschlossen, wir müssen jetzt was anderes versuchen. Wir eröffnen ein Laboratorium. Und das, finde ich, war eigentlich immer so, dass die Gesellschaften erst dann wirklich anfangen, sich zu rühren, so richtig, und etwas zu verrücken, wenn was zusammengebrochen ist, wenn man den Abgrund gesehen hat. Letztlich reagiert so ein Laboratorium, wie ich es jetzt mal nenne, wie dieses Festival, das als Pionier gewirkt hat und heute immer noch wirkt, reagiert eigentlich mit einer Art permanentem Krisenzustand. Ich will das jetzt nicht überbetonen, aber es ist so ein bisschen das Gegengewicht zum Repräsentativen, das auch eben aufschien, dass eben das Wagnis besteht, zu sagen, wir bringen nur Uraufführungen. Wir haben gerade auch jetzt in den letzten, ich sag mal, 3 Jahrzehnten, haben sehr viele merkwürdige, neue, performative Formen anzubieten und zu entwickeln. Also ich mache jetzt ein bisschen quasi den Sprung in die Gegenwart, aber ich finde, das stimmt über alle Zeiten hinweg, dass das Wagnis, wie ich es eben genannt habe, nur Uraufführung, also nur ganz neues Material zu zeigen und immer wieder auch junge, arrivierte, aber auch vor allem auch jüngere Leute zu engagieren und zu beauftragen. Und dass dieses Laboratorium immer irgendwie im Verhältnis zur Krise steht. Natürlich ist so ein Weltkrieg, ich will das jetzt wirklich nicht zu salopp sagen, ist was anderes als bloß eine Krise, ist ein echter Zusammenbruch. Aber gerade zur Zeit, ich würde sagen, die letzten 2-3 Jahre spüren wir ja auch, dass nicht alles einfach immer so weiterlaufen kann. Und ich denke, dass auf sublime Weise die Kunst darauf reagiert, nicht auf so allzu plakative, in dem Sinne, wir haben jetzt diese Krise oder die andere, Ihnen allen fallen jetzt die entsprechenden Wörter auch ein, Und dann müssen wir entsprechend politisch oder gesellschaftlich konnotierte Kunst machen, sondern ich glaube, die Aufgabe des Laboratoriums ist dann, feiner zu agieren und zu reagieren, untergründiger die Risse aufzuspüren, mögliche Modelle zu entwickeln, auch für gesellschaftliches Denken, ohne dass man das immer als solches etikettiert.
Es ist nicht so, dass die Musik da tatsächlich nicht so direkt konnotierbar ist mit diesen Ereignissen, wie vielleicht die bildende Kunst bei entsprechenden Veranstaltungen, Documenta, Biennale, dass sie etwas, Sie haben eben gesagt, sublim, freien, dass sie manchmal auch mit einer Zeitverzögerung vielleicht reagiert oder auch mit einer Transformation, die sich gar nicht so einfach lesen lässt als Gesellschaftsabbild. Vielleicht, wenn man nachher drauf guckt, im Nachhinein sieht man dann, aha, was ich nach 1968 gibt es plötzlich den Aufbruch, das Konzert als Form zu sprengen und man macht dann so Environments oder so. In dem Moment weiß ich gar nicht, ob man das zusammengedacht hat. Meine Überlegung ist immer, ob die Musik tatsächlich immer so genau ablesbar auf die Gesellschaft reagiert, dass es das Publikum auch so versteht, oder ist das ein bisschen komplizierter, weil es eben Musik ist?
Das ist genau die richtige Frage, beziehungsweise ich stimme Ihnen a priori zu, aber das ist ein Vorteil. Es ist eigentlich das, was ich mit sublim meinte. Mich stört es manchmal, dass in bestimmten Bereichen der bildenden Kunst zum Beispiel allzu direkt reagiert wird, also political whatever, correctness oder Identitätsfragen, die dann in den Vordergrund gerückt werden. Und ich finde das Nischenhafte der Musik, wobei ich dann noch fragen würde, welche Musik meinen wir jetzt gerade? Über welche Musik reden wir? Aber das Nischenhafte, das Sublime, das eventuell Zeitverzögerte, wie Sie es eben nannten, aber gleichzeitig kann die Zeitverzögerung ja auch andersrum passieren. Welche Dinge werden im Ästhetischen vorausgenommen, die man dann eben irgendwann nach längerer Zeit, wo man merkt, aha, da sind Aufbrüche entstanden, die haben wir damals gar nicht so gelesen, aber die waren zum Beispiel strukturell schon angelegt. Und ich finde das Nischenhafte der Musik und gerade sowas wie Donaueschingen, also so eines Festivals, halte ich für einen großen Vorteil. Nur noch einen kleinen Nachsatz dazu. Bestimmte Leute, die in Donaueschingen als Komponierende beauftragt werden, wenn die sich im Bereich der bildenden Kunst bewegen würden, glaube ich, da wären ganz privatwirtschaftlich ganz andere Summen unterwegs, um mal so einen ökonomischen Aspekt zu nennen. Und das halte ich für hochgefährlich. Also der Vorteil, das Nischenhafte betrifft ja auch was Ökonomisches, also eine ökonomische Aufhängung in der Gesellschaft. Mäzenatentum wurde schon erwähnt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk wurde erwähnt, also als Auftraggeber. Und da sind vergleichsweise, muss ich mal sagen, kleinere Beträge unterwegs, so dass alle einigermaßen davon leben können, hoffentlich. Aber das ist ein großer Unterschied zu anderen kulturellen oder künstlerischen Bereichen. Also was ich sagen will, ist eigentlich dieses Sublime, was Sie meinen, dieses nicht direkt Ablesbare, das schafft auch einen Forschungsfreiraum und Schutzraum.
Ja, das ist Reflexion, die ich verstehe natürlich, aber ich bin Franzose und ich komme von einer anderen Welt. Und diese, was Manos Tsangaris sagt über Laborarbeit, ja, es ist ein Teil, sehr wichtig für Donaueschingen Präsenz in der Welt. Trotzdem, was bleibt für mich wichtig, es ist nicht nur diese Laborarbeit, aber doch ein Repertoire zu machen, zu bauen. Und es wäre interessant für mich, auf jeden Fall, ich wäre sehr neugierig zu wissen, in 100 Jahren, wie viele Stücke sind nur Laborarbeit geblieben oder Werken. Jetzt, wir sind in einer Periode von 20 Jahren, wo diese neue Technik, diese elektronische Musik und diese elektronisch als Mittel ändert sehr viel die Musikgeschichte. Und es ändert die Arbeit von Orchester. Ich bin Dirigent. meine Arbeit, es ist Orchester zu dirigieren. Natürlich, man kann Musik ohne Orchester machen, aber persönlich, wichtige Stücke sind für mich Orchesterrepertoire geblieben. Und natürlich, das Mut von Komponist, etwas anderes zu Vorschläge, ist wichtig. In Donauschingen, es ist möglich zu machen, was nicht möglich ist, normalerweise. Wer könnte so viel Zeit haben für die Probe, was man braucht? Es ist für mich als Dirigent das Wichtige. In Donauschingen kann man machen, was unmöglich ist. Danach, Publikum von Donauschingen, das ist doch nicht die Bürger von Donauschingen. Donauschingen ist eine große Messe für die zeitgenössische Musik. Und es befällt mir überhaupt nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Es ist auch eine Messe für die Verlag. Alle Musikverlag sind da und versuchen zu verkaufen ihre Produkt, weil es ist Produkt. Und das mag, ich mag das überhaupt nicht. Trotzdem, ohne das wäre kein Donauschingen Festival. Es ist, warum ich mache einen Kompromiss zwischen was ich liebe in Donauschingen und was aggassiert mich sehr viel.
Meinen Sie, Herr Kamperner, dass damit, dass wenn Sie sagen, es geht um die historische Wirkung und das Musikgeschichte fortschreiben, meinen Sie damit Donaueschingen so als Ausgangspunkt? Also ist es nötig, dass dann diese Werke von da aus weitergehen und weitergespielt werden? Also ist das das, wo dann das Labor aufhört und wo sozusagen die Musikgeschichte anfängt? Der Transport, haben wir diese Mission vielleicht in Donaueschingen, dass wir sagen, ja, wir probieren hier, aber die guten Sachen, die müssen natürlich dann weitergehen.
Ja, natürlich, das ist, was ich dachte. Natürlich. Ja. Ich denke, ein Stück wie die Limited Approximation von Georg Friedrich Strauss mit die 6 Klavier. Am Anfang, ich dachte, mein Gott, es war so ein Investment finanziell und als Arbeit, aber es sollte nicht nur für einmal, aber wie viele Stück sind doch nur einmal gespielt gewesen und nie mehr gespielt. Das finde ich für mich, es ist ein Problem. Ja, wenn man will, ich denke immer an Orchesterstücke. Das Repertoire von Orchester muss jedes Jahr erbreiten sein. Und Donauschingen ist die Möglichkeit für das. Es ist, warum noch jetzt bin ich sehr, sehr glücklich und stolz, in Donauschingen zu sein für diese Jubiläum und versuchen, dieses Orchesterrepertoire. Weil für andere Stück für kleine Besetzung. Man braucht kein Donauschingen. Man kann das in anderer Stadt machen.
Schon 1930 hat interessanterweise der damals noch Kritiker Heinrich Strobel von einer Arbeitstagung gesprochen, aber auch die Musiktage mit einer Materialprüfungsstelle verglichen. Das ist ja nun auch eine wichtige Funktion. Und Herr Zangaris, Sie haben gerade schon angesprochen, 2009 die Uraufführung von Bathsheba Eat the History. Das ist ein szenisches Werk für Schauspieler, Sänger, Orchester, dauert 2 Tage, spielt an 5 Orten. Es handelt von Täuschung, Entfremdung, Begehren, Kannibalismus, von der Bibel. Es geht um einen Internetchat und es gibt eine Dramaturgie, bei der das Publikum geteilt wird und unterschiedliche Aspekte der Geschichte miterlebt. Ich kann das hier und muss es auch gar nicht nacherzählen, aber man bekommt dadurch vielleicht schon so einen Eindruck, dass so ein Projekt wirklich nicht überall möglich wäre, weil zeitaufwendig, teuer und die üblichen Konzertsaalsituationen übersteigend. Ist Donaueschingen mit seinem Mix aus Turnhallen, das muss man auch dazu sagen, es wird nicht alles in der städtischen Halle gespielt, sondern viel in großen Turnhallen, also mit diesem Mix aus Turnhallen und städtischem Mehrzwecksaal, ein Ort, an dem man auch daher gut ausprobieren und experimentieren kann, Herr Zangaris?
Das war wirklich sehr auf Donaueschingen bezogen. Die Räumlichkeiten, Sie sagten es schon, Frau Seber, also die Räumlichkeiten von Turnhallen, einer Werkstatt, einer Berufsschule, dem Spiegelsaal des Schlosses. Ich glaube, da wurde da zum ersten Mal gespielt in der langen Tradition Donaueschingens. Also das Publikum dann das Stück einerseits erlaufen musste, also verschiedene Orte ansteuern und auf der anderen Seite aber es dann innerlich zusammenfassten, die verschiedenen Aspekte einer bestimmten Dramaturgie und am Ende dann auch in einer Halle sich einfand und da wiederum auch zwei verschiedene Perspektiven auf zwei Szenen hatte, die dann sich vertauschen. Es klingt alles furchtbar kompliziert, aber vom Benutzerinnenstatus her, Modus her war es dann nicht so kompliziert. Und vielleicht noch als kleine Anfügung, ich glaube, dass ohnehin durch ist ja buchstäblich eine Institution geworden. Also durch Ereignisse wie Donna Esching hat sich eine weltweit buchstäblich eine Landschaft eröffnet von Festivalkulturen, die eine ganz eigene Biotope produzieren können.
Ich glaube, das hat auch mit Architektur zu tun. Festival, ich finde, in einem Festival, man sollte auf jeden Fall anders machen als eine normale Saison von Konzert oder von Opern etc. Diese Batsheba war ein Modell oder ein Vorschlag für etwas anders zu denken, ein Werk in ein Festival. Und das bin ich dazu. Trotzdem, es ist ein bisschen schade, wenn es kann nicht so leicht wieder reproduzieren. Es ist gut, das hat mir interessiert. Ich war wirklich total engagiert da drin. Aber es kann nicht nur das Ziel von Donau-Schinken-Festspiel. Donau-Schinken-Festspiel ist interessant für die Komposition, für die Komponisten, wie es war von ihm. Und ich erwarte immer etwas neu. Verschiedene Formen. Die Architektur zu profitieren, das ist gut. Aber das ist ein Aspekt. Ein Aspekt nur. Ich bleibe mit meiner Idee. Wir brauchen weiter die Musikgeschichte zu schreiben, nicht nur als Experiment, aber als Werkenrepertoire.
Da möchte ich ganz kurz darauf antworten. Ich stimme Ihnen völlig zu, aber wir sind da an einer ganz interessanten Stelle. Das meinte ich am Anfang. Also ich würde niemals sagen, alle müssen jetzt solche Stücke schreiben, wie ich sie schreibe, um Himmels Willen. Nein, ich bin dankbar für die Vielfalt. Und übrigens gehört es damals auch zur Aufgabenstellung, also meiner Aufgabenstellung seitens der Festivalleitung. Sie wollten etwas haben, wo das Orchester und übrigens auch der Chor, das Vokalensemble in anderen Formaten, in anderen Präsentationsformen da sind. Also es war sozusagen wirklich eingeschrieben in die Frage. Aber ich respektiere natürlich die Konzertform und das gegebene Ritual innerhalb dessen, das ja einen Schutzraum bildet für Musik. Also Musik. Die Frage ist aber heutzutage, was machen wir mit der Musik? Da kommen wir an einen sehr komplexen Punkt. Wir leben in einem Zeitalter der Beschallung von allen, jetzt mal unabhängig von Qualitäten, Epochen, Stilen, Verwendungsformen, aber wir leben in einer unglaublichen Inflation. Und ich glaube, dass an der Stelle wir als Ausführende, als Kunstschaffende, Musikschaffende auch wirklich gefragt sind, darüber nachzudenken, fügen wir dem einfach noch was hinzu, liefern wir noch etwas, sei es noch so toll und so fantastische Qualität auf den Riesenhaufen der Beschallung und sei es die Beschallungsgeschichte. Ich finde, wir haben die Verantwortung, darüber nachzudenken, wie so eine Gesamtstruktur, gesellschaftliche Ereignisstruktur, Kultur der Wahrnehmung, der Ästhetik, der Kunstproduktion und so weiter. Was da stattfindet, was macht das mit uns? Und ich finde, wir als Expertinnen und Experten haben auch eine Verantwortung, darüber nachzudenken, liefern wir jetzt noch weiter tolle Werke, die dann alle reproduziert werden können, die nichts mehr kosten, die man sich runterstreamt. Die Komposition ist für mich, kompositorisches Denken muss für uns alle etwas sein, was auch noch in einen Metabereich, in einen Aspekt, in einen Raum höherer Ordnung vordringt, um sich in diesem Gesamtfeld, in dieser Landschaft von Ereignissen, die akustisch, also die auditiv sind, visuell, um sich da wirklich verhalten zu können und für die Zukunft aufzustellen in Form von Werken. Da gebe ich Ihnen völlig recht.
Ja, in der aktuellen Ausgabe der ältesten, heute noch bestehenden, damals von Robert Schumann mitgegründeten Musikzeitschrift, der neuen Zeitschrift für Musik, schreibt der Kritiker Max Nüffeler über die bevorstehende 100-Jahr-Feier. Ich zitiere mal: Eines ist aber sicher, was vor einigen Jahrzehnten bei solchen Gelegenheiten noch zum guten avantgardistischen Ton gehörte, nämlich dem Festkoch in die Suppe zu spucken und in die Hand, die den Scheck reicht, zu beißen, wird im Jahr 2021 bestimmt nicht passieren. Ästhetische Provokationen werden heute mühelos neutralisiert und institutionell assimiliert. Zudem wissen die Komponisten und Interpreten genau, wie sie sich zu verhalten haben, damit der Subventionsfluss nicht versiegt. Das geht ein bisschen in Ihre Richtung, Herr Tsangaras, weil ich denke, das spricht einen Aspekt an. Aber die andere Frage ist, war das wirklich mal anders? Gab es gute alte kritische Zeiten und ist man heute angepasster?
Darf ich da gleich schnell drauf antworten mit einem Satz? Das ist aber auch dieser Aspekt, dass alles sozusagen vereinnahmt werden kann. In den großen Bauch der Produktion und der Kultur gerät, ist ein gesamtgesellschaftlicher, weil, ich sage jetzt mal ein bisschen zu zugespitzt, der Kapitalismus lernt blitzartig. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie morgen eine tolle Erfindung machen hinsichtlich einer neuen Veröffentlichungsform, ein Podcast, dann wird übermorgen irgendeine Kommunikationsagentur sein und genau den Kniff und die Schaltung, die sie da erfunden haben, das Dispositiv abzugreifen. Und deshalb meine ich, also ich liebe die Musik und auch die Musik, aber wir töten sie, wenn über diese Dinge nicht nachdenken.
Also ich denke, dass dieses sich aufregen über etwas, das meint ja auch unter anderem Max Nüffeler in dem, was er da schreibt, was in Donaueschingen immer mal passiert ist. Also 1954 der erste Auftritt von Cage in Europa war dort beim Festival und die Leute haben sich totgelacht, als er da unter den Flügel gekrochen ist und haben ihn also ausgelacht. Es sind auch Leute rausgegangen und es wurde immer mal wieder gebuht und auch das ist sicherlich Teil der Festivalgeschichte und auch, dass man immer wieder bedauert hat, dass diese Skandale nicht mehr so passieren wie vielleicht noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder je nachdem, aus welcher Perspektive man spricht, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man sich aufregt über Dinge, das passiert immer noch. Heute regen sich manchmal Leute darüber auf, dass etwas zu wenig neu oder zu wenig kritisch ist. Das ist dann, also sozusagen, es dreht sich um. Ja, also ist ein Stück, das sehr, sehr konventionell daherkommt, konnte auch in gewissen Zeiten für Aufregung sorgen. Klar ist der Rahmen, das ist ja auch von Anfang an die Idee gewesen, immer so geschützt, dass man nicht irgendwelche ganz großen Prügeleien wie vielleicht in Schönberg oder Stravinskys frühen Zeiten erwartet, weil man ja schon weiß, das sind jetzt die Musiktage eben. Das ein bisschen Verrückte, daran erwartet man. Und wenn es nicht so richtig verrückt ist, kann man sich ärgern, aber man wird vielleicht nicht eine Prügelei anfangen. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Wenn es in einen Diskurs mündet, finde ich, ist doch schon wahnsinnig viel gewonnen. Dann kann man auch, genauso wie wir es jetzt auch andenken, darüber sprechen, ob es eigentlich darum gehen muss, dass wir weiter Werke machen, auch damit immer wieder neue Farben des Orchesters und neue Orchesterkonzerte zustande kommen. Ist das das Wichtige? Ist es wichtig, dass wir die Publikumshaltung immer wieder neu reflektieren oder für Verunsicherung sorgen, damit alle wieder mal ein bisschen wacher werden? Wie machen wir das in den Medien? Das ist ja auch mein Geschäft immer. Also wie bringt man das Ganze ins Radio? Kann man das überhaupt, kann man die Radiohörer da mitnehmen oder wie ist deren spezielle Situation? Also wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und darüber zu reden, ist doch eigentlich schon eine ganze Menge gewonnen. Und also alles ist besser als etwas, was erwartbar und eingeschlafen ist.
Ja, darf ich ganz kurz noch, ich finde diese Aspekte der Rezeption und des Umgangs mit Werken und die Seriosität, mit der hoffentlich dann geurteilt wird oder eben auch letztlich die Geschichte urteilt. Das finde ich wahnsinnig wichtig, gerade unter dem Aspekt, der vorher aufschien, nämlich die Frage der Skandal und der Provokations- und Skandalkultur. Ich meine, die 60er Jahre beispielsweise in Deutschland, da lebte ich schon, die waren so piefig und da war noch so viel versteckte verdrängte Nazi-Kultur und Erziehung da. Da konnte man wirklich noch provozieren. Irgendeine Kleinigkeit, die ein bisschen abwich, und alle schrien auf und holten die Polizei. Ich meine, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Da wurde dran gearbeitet, dass das nicht mehr unbedingt so ist. Es gibt da schon auch einen Befreiungsmoment, was im gleichen Zuge auch natürlich ein Nivellierungsmoment ist für die Künste. Das sehen wir an diesen Dissidenten-Künstlerinnen und Künstlern, die nach der Wende, der großen Wende von der beiden politischen Blöcke 1989 verloren waren, weil ihnen die Opposition, ihre eigene Opposition vergangen ist in dem Moment.
Ein aktuell wichtiges Thema, was uns die letzten Jahre auch dann in Donaueschingen beschäftigt hat, womit sich auch gerade die aktuelle Festivalleitung beschäftigt hat, ist, dass die zeitgenössische Musik ja lange und zum großen Teil auch heute noch eurozentristisch, zumindest westlich ist, ein Produkt der reichen Industrieländer. Das heißt, das Thema ist die Dekolonialisierung. Wenn man jetzt von der Dekolonialisierung in der Musik spricht, dann bedeutet das vor allem den Blick auf ein lange scheinbar fest abgestecktes Terrain hinaus zu lenken und nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle Machtverhältnisse aufzulösen. Und da kommt man ganz schnell an ganz grundsätzliche, auch musikalische Fragen. Zeitgenössische experimentelle Musik ist eine Kunst, die sehr eng mit Europa und eben dem Westen und unserem Kunstverständnis verbunden ist. Lässt sich die zeitgenössische E-Musik eigentlich dekolonialisieren? Verliert sie dann ihre Identität? Was meinen Sie? Oder ist das gar nicht so schlimm?
Es ist natürlich die Institution, die Musikinstitution sind europäische Kultur. Ein Orchester, sie werden nicht die Pygmäe-Musik spielen mit einem normales europäisches Orchester oder amerikanisches Orchester, aber auch japanisches Orchester. Was gibt es in alle Kultur heute? Das ist die elektronische Musik. Das ist überall. Das ist dieser Mondialismus in Musik. Was könnte überall machen? Es ist ein Computer zu machen, damit Musik zu machen.
Zur Frage der Dekolonialisierung, da gebe ich Sylvain Cabrillat sehr recht. Das ist eine ganz, ich würde mal anders sagen, jetzt das ist so ein Riesenthema, da könnten wir 2-5 Sendungen drüber machen. Das eine ist, ja, diese Art Avantgarde oder diese Art zeitgenössische Kunst, auch Musik, ist. Diese Art ist eine europäische Erfindung, auch in der Dialektik, dem Prozess von eben Krise, Reflexion, Vorausahnung, Entwicklung von Gesellschaft. Aber das ist eben direkt ans Handwerk gekoppelt, also noch wörtlicher gemeint, die Mittel, mit denen gearbeitet wird, also schriftlich Musik zu entwerfen, das ist was sehr Europäisches. Und das ist überhaupt nicht hierarchisch gemeint, also im Sinne von, das ist besser als andere. Es gibt auch andere klassische Musiken. Das Japan wurde eben schon erwähnt von Sylvain, also No-Theater oder verschiedene, die Pygmäen, Mbira, Kalimba-Musik aus Afrika. Es gibt auf der ganzen Welt hoch anspruchsvolle Musiken und Kulturen, die natürlich durch die europäischen Einflüsse zum Teil zerstört, überdeckt, denunziert wurden. Aber wir haben nichts davon, alles über einen Kamm zu scheren und wie wild, uns auch das wieder einverleiben zu wollen. Ich hatte auf einem Symposium Gelegenheit, über Zoom übrigens mit einer südafrikanischen Musikwissenschaftlerin zu sprechen. Und sie sagt, wir werden zum Objekt gemacht. Und zwar gerade von den Leuten, die uns dekolonialisieren wollen. Das ist also ein Riesenthema. Und wir müssen darüber nachdenken, welche Toolboxes, welche Werkzeugkisten werden für welche Kunstformen benötigt. Manche Kulturen sind rein orale Kulturen, Vermittlungskulturen, wo es um die Erinnerungssysteme geht, die eine andere Form auch der musikalischen Erziehung und der Bildung, die stattfindet. Man muss da sehr genau differenzieren und nicht einfach sagen, die alle werden jetzt befreit und schreiben so wie wir. Das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Oder alle müssen jetzt experimentelle Kunst machen.
Nein, ja. Also ich glaube, es ist genau andersrum. Und da muss ich jetzt doch mal eine Lanze brechen für dieses Projekt, was in diesem Jahr neu sein wird, Donaueschingen global, und eine lange Anlaufzeit hatte und Sondermittel gebraucht hat, einfach als Projekt. Es geht ja da um die Öffnung auch auch wiederum und dann auch das Testen unserer Rezeptionshaltung. Und wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen, auf die immer wieder nötige und stattfindende Reaktion auf das, was in der Welt passiert. Und Sie haben von Krisen gesprochen, Herr Tsangaris. Aber also überhaupt Weltgeschehen ist sicherlich eines geworden, und in den anderen Künsten ist es ja längst auch angekommen, dass nicht mehr sich nur auf Europa oder Europa plus Japan plus Nordamerika beziehen kann, sondern es gibt ja wahnsinnig viele Bewegungen und Einflüsse, und darauf zu reagieren mit einem Blick auch in Kulturen, die uns jetzt vielleicht mehr beschäftigen als noch in den 1950er Jahren, weil sie vielleicht gar nicht bekannt waren, das finde ich, ist auch eine Aufgabe, die wir haben in der Kunst und in der zeitgenössischen Musik. Das soll nicht, das hat nicht unbedingt was mit Vereinnahmung zu tun, aber doch mit einem Blick darauf oder mit einem Versuch, mal die Perspektive dahin zu erweitern. Übrigens mit offenem Ausgang. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was das jetzt heißen wird. Und es kann auch sein, dass man sagt, nee, irgendwie, das führt zu weit und dazu brauchen wir ein extra Festival, um andere Kulturen zu entdecken. Aber das zu thematisieren und vielleicht, und wenn es verstörend sein könnte an der einen oder anderen Stelle und dann wieder zu einer Diskussion führt, auch in Donaueschingen dieses Jahr, das ist doch gut. Ist wichtig. Also es ist mehr als gut. Es ist an der Zeit, es ist wichtig, und alles andere wäre Scheuklappen aufsetzen.
Sehe ich übrigens genauso. Nur ich wollte mal kurz den Raum, in zu kurzer Zeit den Raum öffnen, wie komplex da die Gemengelage ist.
Die Donaueschinger Musiktage sind, das hat die Komponistin Isabel Mundry gesagt, ein Mythos, der sich jedes Jahr von Neuem formt und zerplatzt. Da muss man so an eine Seifenblase denken, die entsteht und auch wieder vergeht. Da kann ich jetzt zum Abschluss fragen, was muss bleiben oder was kann sich ändern, weil sich diese Seifenblase ja immer wieder neu formiert? Herr Combrella.
Ich weiß nicht. Wirklich, ich kann nicht antworten, was sollte bleiben, was sollte... Ich finde wunderbar, wenn es ist noch da. Ändern vielleicht. Ich muss sagen auch, das ist 10 Jahre, ich war nicht mehr in Donaueschingen. Das ist wieder wie ein neuer Anfang für mich. Wie es ist geworden, war 10 Jahre nicht, ich war von 2 Jahren an. Aber ich bleibe nicht, ich mache meine Konzerte und ich gehe weg. Weil ich bleibe nicht sehr gern in dieser Messe für neue Musik.
Herr Tsangaris?
Ja.
Sie sind ja auch selbst Festivalleiter, leiten die Biennale für zeitgenössisches Musiktheater in München, also auch mit Festivalgedanken befasst.
Ja, ich reagiere ein kleines bisschen ähnlich wie Herr Kampeler, weil steht mir eigentlich nicht zu sagen, was soll bleiben, was soll sich verändern. Ich habe eine große Sympathie nach wie vor gehabt die letzten Jahre. Und von Anfang an für Donaueschingen, also es hängt auch wirklich mit dem Genius Loki zusammen. Also diese Besonderheit, da in diese wunderbare Landschaft zu fahren. Und ich finde wirklich, man hat eine andere Rezeption, gerade wenn die Messe, wie Herr Kamprelan es nennt, also da anrückt. Das ist ja eine Art mobile Messe, die dann einfällt in den Ort. Die ganzen Städter, die meisten kommen aus Großstädten, würde ich sagen. Und die ganzen Hochkulturleute und Zwischenkulturleute vor allem. Und das gibt eine ganz merkwürdige Reibung und ein ganz eigentümliches. Und das eben vor der Folie, vor dem Panorama der Geschichte. Das ist wirklich so eigentümlich. Ich kann da gar keinen Entwurf machen. In gewisser Hinsicht wünsche ich mir, dass es so bleibt in seiner Veränderung.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, man muss eigentlich so salomonisch formulieren, dass verändern muss bleiben, oder? Der Philosoph Christian Grüni hat das in einem Essay unlängst formuliert und hat gesagt, gerade dieses immer wieder, dass es immer wieder stattfindet, gibt, komisch oder nicht, den Rahmen dafür, dass sich in diesem immer wieder auch etwas Neues überhaupt entwickeln kann und etwas verändern kann, weil es ein immer wieder ist, das als Aufgabe hat, dass es zwar wieder ist, aber nie gleich. Und das würde ich mir wünschen, dass das bleiben darf.
Vielen Dank für das Gespräch. Die Verrückten kommen. 100 Jahre Donau-Eschinger Musiktage. Das war das Thema im SWR2-Forum. Und diskutiert haben der Komponist Manos Tsangaris, der Dirigent Sylvain Combrelin und Lydia Jeschke. Sie leitet im SWR die Redaktion Neue Musik und Jazz. Am Mikrofon war Martina Seber. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.